Wir haben nunmehr mehr oder minder das Stadium erreicht, wo wir hoffnungsvollerweise ein Potential Agenda Item Request bei IFRIC einreichen können. Und das Ziel des heutigen Tages wäre es im Zweifel, nach vorsichtigem Durchsehen des Textes zu diesem Schluss zu kommen.
Tja, also ich kann das zumindest erstmal bestätigen, dass wir ein Stadium erreicht haben, wo die Beteiligten bei dem Thema, insbesondere die Sichtweisen A und B vertreten, sagen wir mal, erstmal ausreichend mitgewirkt haben, sich auch nach letztem Stand und ausdrücklicher Bestätigung sich tatsächlich auch wiederfinden, sodass ich denke, dass das, was Sie in den vergangenen Sitzungen diskutiert haben, insbesondere die Fragen, welchen Charakter und welche Anforderungen die Eingabe erfüllen soll, damit wir als DSC die übernehmen und adressieren, dass ich die für umgesetzt halte. Ich kann noch mal ganz kurz ein paar Punkte wiedergeben, um die sich zuletzt gedreht hat. Wir hatten ja am Anfang noch diskutiert und es gab noch Nachbesserung bei der Darstellung des Sachverhalts an sich. Und letztlich waren auch die Beschreibung der jeweiligen Sichtweisen noch nicht so ausgewogen, wie Sie das ja gewünscht hatten. Ich denke, es ist jetzt so, dass die Darstellung der Sichtweisen einerseits ausgewogen ist und zum anderen eben auch wirklich die widerspiegelt, wie sie uns auch überliefert wurde. Denn das sind ja auch Formulierungen, die haben wir oder ich bewusst nicht selber vorgenommen. Bei der Sachverhaltsdarstellung war es noch ein bisschen schwieriger, weil natürlich, wenn man eine Sichtweise vertritt, sicherlich auch die Beschreibung des Sachverhalts ein bisschen gelenkt ist. Mit anderen Worten, dass einfach bei der Sachverhaltsbeschreibung entweder bestimmte Schwerpunkte gesetzt werden. Teilweise bestehen ja auch unterschiedliche Sichtweisen, auf welche Textziffern in IFRIS 13 es ankommt. Und es gab auch ein bisschen, sagen wir mal, Austauschbedarf noch bei der Frage, wie das Verständnis dieser Preiskategorien ist, beziehungsweise wie man das beschreibt. Und da waren zwei Details, das hatte ich hier auch kurz mal in der einen Unterlage noch dargelegt, dass bei den verschiedenen Preisen, um die es ja geht, einerseits eine Rolle spielt, wie aktiv Märkte sind. So ist es ja auch ausdrücklich in der einen Sichtweise genannt. Ich würde es mit anderen Worten ausdrücken, wie liquide, insbesondere auch wie häufig die Preise ausführbar sind. Das ist ja der eigentliche konkrete Aspekt. Auf der anderen Seite ging es aber vor allem, und das war am Anfang noch nicht hinreichend reflektiert, um die Frage, wie die Preisbildung zustande kommt, welche Mechanismen und Algorithmen dahinter liegen. Der Aspekt war am Anfang ein bisschen weniger drin, weshalb ich dachte, fachlich gesehen ist es wichtig, dass der noch verstärkt wird. Nämlich die Frage, wann Marktinformationen oder Nicht-Marktinformationen einfließen, insbesondere wann Marktpreise als Informationen und wann andere Marktinformationen einfließen. Und letztlich muss ich sagen, das war dann, glaube ich, auch der Konsens für alle, dass wir bei der Diskussion, wie man die Sachverhalt beschreibt, lieber ein paar weniger Details gewählt haben, weil einerseits es vielleicht wirklich Verständnisfrage ist, wie jeder das sieht. Und zum anderen wollten wir ja, genauer gesagt wollten Sie ja auch, dass der Sachverhalt möglichst doch allgemein dargestellt wird und nicht, dass wir sagen, falls Preisbildungsmechanismus XY so und so funktioniert, ist das dann Level 1, 2 oder 3, sondern dass wir eher die Frage aufwerfen, unter welchen Umständen sind denn Preise Dritter, insbesondere Mischpreise, noch als Level 1 denkbar und nicht oder wann nicht mehr? So dass also diese spezifischen Punkte bei der Preisbildung vielleicht einfach im Rahmen der Diskussion und letztlich im Rahmen der Entscheidung genannt werden sollen, falls sie eine Rolle spielen. Tja, das Ergebnis, also der konkrete Text, liegt Ihnen jetzt so vor. Und ich würde einerseits bitten, was Sie so noch an Anmerkungen und Gedanken haben und andererseits, wie Frau Knorr gesagt hat, wäre tatsächlich heute zu entscheiden, ob Sie sagen, auf dieser Basis oder mit dieser Formulierung kann die Eingabe abgesendet werden.
Ich habe nur eine generelle Frage. Wir haben ja sehr inhaltsreiche Pamphlet über Bloomberg, Reuters und so weiter.
Ausdruck nicht empfohlen.
Dabei. Schön farbig und man kann sich da natürlich sehr vertiefen und es hilft insbesondere, wenn man wirklich nochmal nachlesen will, was wir tatsächlich in unserer Eingabe zum Ausdruck bringen. Meine Frage ist, schicken wir das mit? Weil ich denke, es würde den Mitarbeitern dort helfen, erstmal zu evaluieren, was wir genau meinen, also die Quelle, oder sagen wir, nee, das lassen wir mal außen vor.
Ich stimme erstmal zu, ich habe die Frage auch selber aufgeworfen und letztlich,
Ach so, ne? Okay,
ich hätte das eher jetzt als Kleinigkeit empfunden. Ja. Ich kann dazu sagen, wenn Sie allein signalisieren, dass die Mitarbeiter oder eben auch die IFRIG-Mitglieder das für wertvoll halten, dann ist die Frage vielleicht ja schon beantwortet. Und ich kann nochmal bestätigen, wir dürfen die Unterlagen auch weiterverwenden, ausdrücklich. Das wurde ja schon die, sagen wir mal, Genehmigung eingeholt und insofern steht uns das auch frei.
Also ich glaube, es würde helfen, sich dem Problem zu nähern und nicht einfach so eine Watschenantwort wiederum zu bekommen. Ich würde, Guido, ich weiß nicht, ob du any Rejections hast, das nicht mitzuschicken, aber ich würde es mitschicken.
Weiß ich nicht. Ich habe da kein Problem mit. Ich meine, das wird ja relativ easy accessible sowieso sein. Das sind ja keine reinen Sachen, wenn man die mitschicken und die IFRIG-Mitglieder haben genug Zeit, sich das alles...
Ja,
das
ist ja auch der Staff da.
Ich meine,
du weißt ja selber, es sind nicht nur die Mitglieder, sondern es ist auch erstmal der Staff, der sich schon mit der Problematik dann auseinandersetzt und ein bisschen vorfiltert. Und insofern, glaube ich, ist das für den eher Service-Gedanken. Es hilft aber.
Ich bin halt dabei jetzt auch nicht der Experte, ich weiß nicht, wie anders sind. Die sind in Bloomberg, ist ja nicht die einzigen, die
anderen. Nee, da sind aber die anderen mit dabei.
Also da ist ja ein bisschen
Reuters
mehr, und so weiter, die sind alle mit dabei.
Ja, Reuters ist mit dabei.
Okay. Ja, das ist deshalb. Das nicht aus. Also da ist mehr drin, was ich vielleicht empfehlen würde, wenn ich würde mich der Empfehlung anschließen, dass man das mitschickt. Zwei Punkte vielleicht noch zu den Anhängen. Oder drei Punkte. Die Anhänger, die sind hervorgegangen aus der Diskussion in der Industrie mit dem EDW, wo man eben sagt, jetzt schauen wir, machen wir das Ganze mal transparent, und aus intensiven Gesprächen von Verbänden, Industrie mit den Price-Providern. Von da ist, glaube ich, schon eine Hilfestellung, wie du gesagt hast, Martin, wenn man sowas schon mal zur Verfügung stellt und nachdem es auch autorisiert ist. Ansonsten fangen die wieder bei Null an und rufen mal bei der Infoline bei Bloomberg an, und bis die an den richtigen kommen und die richtigen Informationen bekommen, das dauert auch eine Zeit. Ein Teil, was auch noch dabei ist, sind zum Beispiel die Ansprechpartner bei den großen Service-Providern, die eben auch auskunftsfähig sind, die auch diese Unterlagen zusammengestellt haben, also eine direkte Rücksprachemöglichkeit, was, glaube ich, der Sachverhalt, ja, den Sachverhalt voll zu erfassen, dann dienlich ist. Vielleicht ein Punkt, wenn man das so mitschickt, sollte man vielleicht doch irgendwo noch, wenn es ein Dokument ist, eine Art Inhaltsverzeichnis oder sowas erstellen, weil es sind ganz viele verschiedenste Inhalte drin in diesem einen Dokument, nicht nur Bloomberg, wie auch ich erst dachte, wo ich das Ding aufmache. Und dann halt noch eine inhaltliche Sache, es ist eine Übersicht mit drinnen, die auch auf Wunsch des, glaube ich, hier Vertreter des Fachausschusses mal zusammengestellt wurde von Industrie- oder Verbandsvertretern, wie die Level-Einteilung bei Debt Securities grundsätzlich ist von einigen europäischen Finanzinstituten, aber es sind auch Industrieunternehmen, glaube ich, drin. Da sind noch Hinweise dann auch auf die Anhangsangaben, und in den Anhangsangaben wiederum haben ja einige Preparer klar hingewiesen, sie haben die Umgliederung gewisser Positionen vorgenommen aufgrund des HFA 47. Wenn der Fachausschuss diesen Hinweis eigentlich nicht mitgeben möchte oder nicht so explizit darauf verweisen, dann sollte man vielleicht diesen Teil auch nicht unbedingt mitschicken, um da direkt drauf zu verweisen. Aber ich hätte da kein Problem mit, aber ich weiß, dass die Befindlichkeit hier ein bisschen da ist. Jetzt sollte man diesen Teil entsprechend noch verkürzen, neutralisieren, dass man...
Ich sehe das in diesem Anhang, wo es ja Originalzitate sind, anders, als wenn man das selbst versuchsweise in die Argumentation mit einschleust.
Also ich hätte auch den gleichen Kommentar gemacht wie du, dass ein Inhaltsverzeichnis wahrscheinlich sinnvoll ist, und ich vermute sogar, dass es teilweise nicht mal ein Inhaltsverzeichnis ausmacht, sondern dass man noch ergänzend vielleicht zwei, drei Takte dazu schreiben muss. Denn das sind ja zum Teil Screenshots, die dort abgegeben werden. Und ich weiß nicht, wie affin die Leute nun also sind und sich da auskennen an den Terminals und den ganzen Eingaben. Also da müsste man wahrscheinlich zumindest ein bisschen sagen, was denn eigentlich durch diese Grafik da veranschaulicht werden soll, damit man auch als Leser weiß, was denn da eigentlich nun geplant ist. Ja, das wäre vielleicht hilfreich. Ansonsten habe ich nur ein paar kleinere sprachliche Dinge. Nun weiß ich nicht, ob, weil es heißt, also entweder wird das Päckchen so nach London geschickt oder nicht. Ich glaube, es könnte nicht schaden, wenn man die vielleicht noch korrigiert. Also
es ist, ich denke, wenn, entweder besprechen wir es jetzt oder wenn Sie sagen, das ist was, was irgendwie schriftlich
das
besser geht.
Das kann ich mit Ihnen hinterher einfach
klären. Wenn es eine ganz konkrete Formulierung gibt, wo es auf Wunsch der Beteiligten vielleicht auf ein Wort oder ein Komma ankommt, dann weiß ich das und dann könnte ich es dann notfalls noch sagen.
Das sind wirklich Dinge, wo ich einfach annehme, dass anders, also dass es so gemeint ist, aber da würde ich die englische Formulierung einfach ändern.
Nehme ich noch gerne an, ja.
wenn es dann solche ist, dann dächte ich, sollte ich doch vorsichtshalber nochmal fragen, ob dann wirklich alle damit einverstanden sind, das Ding auf den Weg zu geben.
Ich hätte, das ist gut, dass du das fragst, weil ich jetzt tatsächlich die eine Frage noch wichtig fände an euch beide, an Guido und an Martin. Ist das für euch hinreichend eng umrissen? Also eng umrissen in der Weise, dass IFRIC, sag ich mal, sich dem Thema auch nähern würde, aber nicht so eng, dass man sagt, da kommt nachher eine Antwort raus, mit der kein Mensch was anfangen kann. Das war ja eines unserer Themen, wo wir gesagt haben, wenn ich das so intergalaktisch formuliere, dann darf ich mich nicht wundern, dass da wieder irgendwo nichts Verwertbares rauskommt. Und ihr könnt im Grunde dann besser einschätzen, als ich das kann, was da hinten vielleicht passiert.
Meine Aussage wäre jetzt dazu, es wird ja dann erstmal vermeintlich noch ein Outreach erfolgen. Das heißt, man wird in anderen Jurisdiktionen versuchen zu erfragen, ist das denn für euch relevant? Wenn da jetzt überall rauskommt, und wir hatten das ja ein bisschen vorstattiert, dass das Thema gar nicht in so vielen Regionen so relevant ist, dann liegt die Gefahr natürlich in der Luft, dass man sagt, naja, gut, okay, lass die Deutschen da machen, was sie wollen, aber wir treffen dazu keine Aussage. Sonst, glaube ich, ist das Papier als solches, glaube ich, kann man dazu stehen, ja. Aber die Gefahr natürlich, dass man dann sagt, das ist ein Spezialproblem und deshalb kümmern wir uns da nicht drum, die ist gegeben. Und da weiß ich auch nicht, wie man dem vorbeugen kann.
Also von dem Hintergrund hätte ich noch eine Empfehlung, die ich beim Punkt 4.1 mit reinnehmen würde. Wo wir sagen, ist die Issue widespread. Da gehen wir nur darauf ein, dass das Ganze für große Finanzinstitutionen im weitesten Sinne irgendwo von Bedeutung ist. Was mir noch wichtig wäre, dass wir irgendwo mit anbringen, dass der Sachverhalt auch länderübergreifend unterschiedlich gesehen wird. Denn das ist ja etwas, was ihr auch festgestellt hattet. Das, wenn ich mich richtig erinnere, ich habe es, glaube ich, nicht gesehen in der Eingabe. Da wird nur referenziert davon, dass es für im Wesentlichen für Kapitalsammelstellen halt ein wichtiges Thema. Aber dass man das unter Umständen in Deutschland anders sieht, als sagen wir in Italien oder so, ist vielleicht eine Information, die nicht ganz unwichtig ist. Also dass man zumindest sagt, Diversity exists between industries or across industries and jurisdictions. Also irgendwo einen derartigen Hinweis bringen, damit der Stab auch wirklich sagt, ja, kann er zumindest dann hier anrufen und sagen, okay, was sind denn das für Jurisdiktionen gewesen? Und dann kann man ihm das ja auf der Tonspur übermitteln.
Wie hart Facts haben wir dazu? Das kommt ja durch den Outreach sowieso raus. Dann, ne? Ob du dann, die werden ja fragen. Also wenn wir nicht genau wissen, wo ist denn das? Und da kann ich genau antworten und sagen, in Italien oder Monaco wird das anders gesehen. Durch den Outreach selbst wird es ja klar. Also wenn jetzt... Wenn die sich melden. Also ich glaube auch von der Frage her, wenn man die mal schaut, dann ist es ja wirklich die Frage, sind Consensus Prices und die sind dann ja beschrieben, wie werden die, kommen die zustande und die werden auch hier, wird auch hier gesagt, was ist dein Input, was geht da rein, wie sind die Algorithmen? Dann müsste das eigentlich klar genug sein, um da eine Antwort zu geben. Das ist einfach ja oder nein. Ne?
Also ich glaube aber, wenn da das Argument ja stützt, kann man es durchaus aufnehmen. Und ich glaube, ob ein Outreach durchgeführt wird oder nicht, hängt jetzt nicht von der Behauptung ab. Wir wissen schon, dass es Unterschiede gibt. Oder, aber warum nicht?
Also was man auf jeden Fall bei 4.1 nochmal auch spezifizieren kann, dass diese Preise verwendet werden, sage ich mal, auf einer globalen Ebene. Wir müssen jetzt, diese Price Provider existieren nicht in Deutschland und werden nur von Deutschen Preparern genutzt.
Ja, da kann man allgemein We are aware auf, dass da eben halt einige das als Level 1 einstufen oder wie auch immer. Wobei man dann natürlich wieder genauer sagen müsste, dass gewisse, also jemand das als Level 1 einstufen, dann ist aber die Frage, was denn? Und genau darum geht es ja hier. Was sind denn dann die Level 1? Was geht da rein? Wie ist der Algorithmus und welche Preise oder Sachen werden da verwandt? Sind das jetzt Market, Indicative oder wie auch immer Preise? Und dann weiß ich nicht, ob man das da. Das dürfte schwierig sein, das
damit rauszukommen. Aber da erwarte ich auch, dass man da keine ganz hundertprozentige Antwort bekommt und Kriterien aufgezeigt bekommt, weil das ist wieder dann, denke ich mal, eine Audit- und Auslegungssache. Aber ich meine, die Grundthematik, ab da kann das Interpretations Committee schon Stellung dazu nehmen, ob es eben aufgrund von so Konsensuspreisen, auch wenn das alles Marktinput-Parameter sind von hochliquiden und aktiven Märkten, ob das automatisch aufgrund dieses Adjustment-Wortes zu Level 2 oder 3 führt.
Es sind ja eigentlich nur zwei Dinge, die man beachten muss. Was geht rein und wie wird es zusammengestellt? Ja. Jetzt haben wir ja auch noch den Martin, der ihn vor Ort erläutern wird.
Mit besonderer Passion aufnehmen und dort vortragen. Und ich bin gespannt, wie die Kollegen darauf reagieren werden.
Das heißt, wir sind auf dem Wege.
Es freut mich, dass wir eine Entscheidung haben und kann vielleicht auch auf diesem Weg nochmal erwähnen, falls es jemand hört oder so, dass also es auch schon gut war, die konstruktive Beteiligung der anderen, das war, lief wirklich gut.
Dann werden wir auch mit Interesse nicht unbedingt angehaltenem Atem verfolgen, was daraus wird.